Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB Coach, The Coach Podcasts. Heute mit zwei Gästen faktisch, nämlich mit mir und mit Colin Dahlinsmeier. Wir sind ja beide zu Gast, Colin, richtig?
Ja, das ist doch gut, oder? Wir zwei. Finde ich auch. Als Gast. Und nur du als Gastgeber, das heißt, ich kann mich benehmen, wie ich möchte.
Na, wir sind doch beide Gäste.
Du kannst dich auch benehmen, wie du möchtest, aber du musst es hinterher wegräumen.
Okay, gut. Also jetzt verstehe ich. Ah ja, okay. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen in dein Hirn reinschauen dürfen. Faszinierend. Colin, der Colin und ich möchten heute über ein bisschen zu sprechen, was uns 2026 erwartet. Neue Ausbildungsformate, was wir uns so ausgedacht haben hier beim Deutschen Eishockeybund und auch vielleicht neue Podcast-Formate, aber dann eben auch über ein paar Eishockey-spezifische Dinge. Colin, lass uns mal beginnen. Was machen wir 2026 alles neu? Erzähl mal.
Ja, also ein ganz, ganz wichtiger neuer Teil, auf den wir auch große Hoffnung legen, wenn du so möchtest, ist die Ausbildung zum Nachwuchsleiter. Das wird aus unserer Sicht in Zukunft eine ganz wichtige Personalie sein in den Clubs, wo du ja auch die Ausbildung dementsprechend ausgearbeitet hast in erster Linie, wobei wir ja uns letztes Jahr diesbezüglich schon getroffen haben mit ganz, ganz vielen leitenden Persönlichkeiten aus vielen Clubs, wo wir uns zusammen ein Curriculum erarbeitet haben für diese Stelle, wo wir auch ausführlich darüber informiert haben, was diese Stelle bewirken soll, was wir uns unter dieser Stelle vorstellen etc., um eben auch von Anfang an alle mit ins Boot zu holen. Und die Resonanz war sehr gut, zumindest von den allermeisten Clubs. Und die Stelle wird kommen, darüber sind sich alle klar. Und die Ausbildung starten eben, wie von dir schon angesprochen, in 2026. Ja, und ich freue mich da sehr drauf.
Ich auch, diese Nachwuchsleiterstelle. Wir beide denken, ich möchte es nur unterstreichen, dass das ja ein starker strategischer Hebel ist, um Spieler und Spielerinnen besser auszubilden. Vielleicht sagst du ein paar Worte nochmal mehr im Detail, warum wir denken, dass das so ist. Ich werde dann immer mich einklinken, aber ich möchte es von dir hören, Colin. Ich könnte dir ewig lauschen, deswegen möchte ich es von dir hören, Colin.
Ist ja auch dein gutes Recht, deswegen werde ich jetzt deinem Wunsch nachkommen. Also die Stelle hat für uns ganz, ganz viele wichtige inhaltliche Faktoren, die wir gerne abdecken möchten. Und das ist vor allem auch, was Kommunikation angeht, zwischen uns, zwischen den Vereinen, zwischen den Vereinsbetreuern, dass es eine feste Anlaufstelle gibt für auch die Kommunikation unter den Vereinen, was auch Hilfen beispielsweise Netzwerken angeht zwischen den Vereinen. Das wollen wir auf jeden Fall mit dieser Stelle stark verbessern. Dann wird sich der Nachwuchsleiter verantwortlich zeigen dürfen, / müssen für die Inhalte, die in den Vereinen transportiert werden. Das heißt für die Trainingsinhalte, für den Ausbildungsleitfaden, für den roten Faden, der durch die Spielerentwicklung eines Vereins führen soll. Dann auch ganz stark Philosophie, was diese Dinge angeht, wo wir ja auch natürlich hoffen, dass dann noch ein größerer Teil unserer Ausbildungsphilosophie in die Vereine getragen wird, dann eben auch verantwortet durch den Nachwuchsleiter, dass der Nachwuchsleiter dafür sorgt, dass die Kommunikation der Trainer innerhalb der Vereine besser wird, dass da, wie schon angesprochen, mehr Hand in Hand gearbeitet wird innerhalb der Langzeitspielerentwicklung. Ja, und das sind so die Eckpfeiler. Kommt sicherlich noch einiges mehr hinzu, wie zum Beispiel ja auch das Personalmanagement der Trainer. Auch das versprechen wir uns an dieser Stelle von ihm. Da wird sich auch mit Sicherheit über die nächsten Jahre und verschiedenen Zeiträume noch viel ergeben, was dazu kommt, was man vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, absolut d'accord. Das Ansinnen mit dieser Ausbildung ist ja auch, diesen Nachwuchsleitern dann Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie diese umfassenden Aufgaben, die du ja jetzt beschrieben hast, so eloquent wie immer, Colin, auch bestmöglich erfüllen können. Das ist ja auch Teil der Wahrheit, Konfliktmanagement, eben was du auch meintest, wie mache ich das auf Neudeutsch, das Onboarding von einem Trainer. Was gibt es für bestimmte oder verschiedene Führungsmethodiken? Wann wende ich was an, um eben hier bestmögliche Hilfestellung zu geben, um diese Aufgaben, diese vielfältigen Aufgaben, weil das ist eine vielfältige Aufgabe, da sind wir uns einig, Colin, das ist ja so ein Nachwuchsleiter, das ist schon großes Kino. Du hast ja dann sehr viel Personalverantwortung etc. Und da ist es unserer Meinung auch wichtig, dass wir nicht nur so eine Stelle schaffen, sondern eben auch Hilfestellung geben, um diese Stelle dann auch bestmöglich auszufüllen. Was haben wir noch im Köcher, Colin? Was haben wir noch im Köcher?
Ja, den Ball, was wir noch im Köcher haben, den spiele ich nur mit einem Stichwort an dich zurück. Lieben gerne, weil das ist ja mehr oder weniger auch zu einem ganz, ganz großen Teil dein Baby, was du gerne haben wolltest. Und das ist die Masterclass.
Die Masterclass,
ja. Deswegen, erzähl uns ein bisschen was.
Das Baby vom Christian Künast und von mir. Masterclass wird so sein, die Ausschreibung kommt jetzt im Ende März. Und was wir wollen, ist in einer sehr kleinen Gruppe Perspektivtrainer und Trainerinnen über ein ganzes Jahr zu betreuen. Das ist die komplette Idee dahinter, dass wir in verschiedenen Formaten, sei es von Angesicht zu Angesicht, sei es virtuell, sei es in diesem, auch wieder ein neudeutsches Wort, Job-Shadowing, mit Mentorenprogrammen etc., dass hier eben diese ausgewählte Gruppe, wir wollen also maximal 15, aber im ersten Anlauf dieses Jahr würde ich eher auf weniger Trainer und Trainerinnen gehen, damit wir dem Ganzen auch adäquat nachkommen können, dass eben jeder dieser Teilnehmer oder eben jede Teilnehmerin dann klar einen Mentor zugesprochen bekommt, wo wir auch mal testen, wer passt am besten zu wem, was auch mit individuellen Entwicklungsplänen, wo möchte der Trainer oder die Trainerin auch langfristig hin und eben dann ihm oder ihr den besten möglichen Mentor zu geben. So werden diese 12 Monate dann auch individuell auf ihn oder auf sie zugeschneidert. Und ich denke, das ist auch wieder, jetzt benutze ich das Wort nochmal, strategischer Hebel, um Trainer und Trainerinnen bestmöglich auszubilden und vorzubereiten auf den harten Alltag, der da auf sie zukommt. Und das ist diese DEB Masterclass. Die Ausschreibung wird dann so funktionieren, dass man ein Motivationsschreiben auch einreichen muss, warum möchte man hier dabei sein, dann auch noch Empfehlungsschreiben entweder vom Verein oder vom Verband braucht oder auch vom Landesfachverband. Und dann werden wir hier in einem Bewerbungsverfahren uns dann diese Trainer und Trainerinnen aussuchen, die für dieses Mentorenprogramm dann auch geeignet sind und das auch wirklich wollen oder für diese Masterclass. Das ist der zweite Pfeil im Köcher, richtig, Colin? Habe ich was vergessen aus deiner Warte raus, was man noch hätte hinzufügen müssen, um dieses Programm bestmöglich anzupreisen?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Ich finde es wichtig, an der Stelle auch zu erwähnen, weil das eigentlich beide Ausbildungsgänge betrifft, sowohl ja jetzt hier diese Masterclass als Weiterbildung, als auch den Nachwuchsleiter, dass es uns einfach wichtig ist, dass wir nicht nur immer sagen, wir wollen mehr deutsche Trainer da und mehr deutsche Trainer da und auch bessere Spieler hier und bessere Spieler da, sondern dass wir auch wirklich bestrebt sind, entsprechende Angebote zu schaffen, Ausbildungsangebote, um eben da auch unser Personal zu verbessern. Und das eben gerade auch, was die Masterclass angeht, dass das natürlich auch in erster Linie jetzt was ist, wo Trainer hingehen können, die sagen, ich bin gewillt, auch Geld in die Hand zu nehmen für meine individuelle Entwicklung, um den nächsten Schritt zu gehen, um da besser zu werden, weil das, ja, wenn man so möchte, vielleicht auch noch nicht ganz hier so angekommen ist. Also Dinge, die in Nordamerika gang und gäbe sind, dass man sich an jeder Ecke persönlich weiterbildet und das eben auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln tut. Das ist hier, glaube ich, noch nicht so ganz Usus, wie man so schön sagt. Aber wir wollen, wie gesagt, zumindest das Angebot schaffen und Trainern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden, um eben auch den nächsten Karriereschritt zu gehen, um diesen Trainern die Möglichkeit zu schaffen, ein DL2, DL-Niveau zu erreichen, um dann eben auch dort ihre Arbeit zu finden.
Ja, du hast jetzt schon erwähnt, auch im Profibereich Fuß zu fassen, absolut richtig, das ist auch ein Teil des Ganzen. Aber eben auch, also es richtet sich auch an Nachwuchstrainer, das ist schon so. Wir hatten da ja auch große Diskussionen im Vorfeld, muss man auch ehrlicherweise hier sagen, auch in diesem Format dann, dass alle, die im Äther uns zuhören, dann auch wissen, dass sie Einblick bekommen in so einen Entwicklungsprozess, ist ja schon, geht es wirklich um Trainer und Trainerinnen, die vorwiegend im Profibereich tätig sein wollen. Aber aus meiner Sicht heraus geht es hier auch um Trainer und Trainerinnen, die im Nachwuchsbereich hauptamtlich tätig sein wollen und hier bestmögliche Arbeit leisten wollen. Auch diesen Trainer und Trainerinnen sollen wir Werkzeug an die Hand geben, auch mit dieser Masterclass. Und auch da bin ich der Meinung, dass der Mix macht, dass jemand, der im Profibereich Fuß fassen möchte und jemand, der im Nachwuchsbereich bestmögliche Arbeit leisten möchte, dass sie sich auch gegenseitig helfen können oder um dieses Wort zu befruchten, sich intellektuell zu stimulieren, da ja verschiedene Herausforderungen im Seniorenbereich anders sind wie im Nachwuchsbereich und vice versa. Und da macht es schon Sinn, auch dass es hier eine Gruppendynamik gibt, auch bei dieser Masterclass.
Ja, absolut. Letzten Endes geht es ja darum, dass wir Trainern helfen wollen, professionell tätig zu sein. Und professionell tätig sein, wie auch immer man das für sich definiert, das kann man definitiv auch im Nachwuchs. Schon mal vor allem, wenn das mein Hauptjob ist, wenn Nachwuchstrainer mein Hauptberuf ist. Und dann sollte ich das natürlich auch mit einem entsprechenden professionellen Know-how und mit einer professionellen Handlungsweise unterlegen können. Und auch dafür sollte man sich weiterentwickeln, sollte man sich verbessern. Und wie du richtig gesagt hast, ist man da bei der Masterclass an der richtigen Stelle.
Vielleicht dann auch noch eine Sache, die wir anpeilen für nächstes Jahr, ist dann, um in dieser Reihe zu bleiben, ist ja nur eine Zielgruppe, die wir auch unbedingt ansprechen möchten oder insbesondere auch ich, ist diese Zielgruppe der Sportdirektoren oder Direktorinnen. Und auch da werden wir versuchen, für nächstes Jahr einen adäquaten Ausbildungslehrgang aufzusetzen, weil auch diese Zielgruppe hat Herausforderungen. Und ich bin der Meinung, wenn jemand seine Karriere beendet und dann Sportdirektor oder Trainer wird, je nachdem, und das passiert ja ganz oft, dass man ihnen hier auch Werkzeuge und Hilfestellung geben kann. Da hoffen wir, dass das nächstes Jahr passiert, dann 2027. Auch auf dem Wege möchte ich noch, das ist für mich noch wichtig, nächstes Jahr haben wir Heim-WM 2027. Ich bin der Meinung, da sind wir alle noch da sind wir schon noch sehr nonchalant unterwegs. Ich bin gespannt, wann der Hype das hoch einsetzt, dass uns allen klar ist, dass wir nächstes Jahr eine WM im eigenen Land haben. Und da werden dann eben auch ein nationales und ein internationales Symposium stattfinden, auf das ich mich auch sehr freue. Wo wir a Festival of Friendship, das ist doch unser Slogan bei der Heim-WM. Und das möchten wir dann auch haben bei den Symposien, die wir dann im Mai 2027 abhalten werden im Zuge der Heim-WM. Das war es erstmal, oder grundsätzlich von Ausbildungslehrgängen, oder habe ich irgendwas vergessen, Colin?
Nö, also was die jetzt wirklich konkreten Neuerungen der einzelnen Ausbildungslehrgänge angeht, war es das erstmal.
Ja. Vielleicht eines noch, das können wir jetzt heute sagen. Wir haben ja heute auch die Feedbackrunden bei den A-Trainern. Das haben wir dieses Jahr auch zum ersten Mal so gemacht, dass die A-Trainer also von einem anderen Kursteilnehmer anonym bewertet wurden und dann eben auch von uns bewertet oder Hinweise gegeben wurden, wie sie gewirkt haben beim A-Trainer. Und das war heute so, dass wir uns im 1:1 Setting getroffen haben, der Colin, der jeweilige Teilnehmer und ich, und haben uns dann ausgetauscht zu diesen Rückmeldungen, diese anonymen Rückmeldungen und unserer Rückmeldungen. Und aus meiner Warte war das sehr, sehr gelungen, weil man nochmal den A-Trainer Lehrgang reflektieren konnte, auch zusammen in diesem 1:1 Zusammenspiel, und das fand ich jetzt sehr wertvoll.
Ja, es war vor allem auch deswegen wertvoll, weil das ja wie so oft eine Möglichkeit ist, ehrliches Feedback zu bekommen. Auch dadurch, dass es ja anonym gegeben wurde, konnten sich da alle Teilnehmer mehr oder weniger austoben. Und das ist ja was oft fehlt, wo Trainer sich aus meiner Sicht zu oft dann entweder auf vielleicht falsche Leute verlassen oder gar kein Feedback einholen, weil gerade was Feedback der Wahrnehmung von anderen Leuten angeht, wie wird der Trainer wahrgenommen jetzt in dem Fall? Das gibt's ja nur ganz, ganz selten. Die wenigsten Spieler sprechen offen mit einem Trainer darüber, wie er jetzt wahrgenommen wurde in einem Meeting, wie er wahrgenommen wird an der Bank. Vielleicht macht's mal der Sportdirektor in einem ehrlichen Feedback- oder Kritikgespräch, wie auch immer man es nennen möchte. Aber dass auch Co-Trainer da vielleicht mal angehalten sind, mal ein ehrliches Feedback zu geben, das passiert, glaube ich, zu selten. Vielleicht auch immer ein bisschen aus der Angst, dass das der Nächste ist, der den Job kriegt, wenn der Headcoach weg ist. Aber ja, wir werben ja immer dafür, dass Arbeitsverhältnisse geschaffen werden, wo es möglich ist, sich untereinander fair zu helfen. Und das haben wir jetzt bei uns gemacht. Und das hat, wie du schon richtig gesagt hast, sehr gut funktioniert.
Und auch diesen Mix, den wir ja schon versucht haben hier zu fahren, dieses zwischen Feedback und Feedforward, was ja schon ein Unterschied ist, dass man im Feedback ist ja immer was auf die Vergangenheit konzentriert, aber dieses Feedforward ist ja dann auch was in der Zukunft getan werden kann. Und auch hier war eben dieses Thema nicht, hey, du hast beim A-Trainer XYZ gemacht, sondern das war schon auch Teil der Wahrheit, richtig, aber dieses Feedforward, beim nächsten Mal könntest du XYZ machen und das würde dir helfen. Und ich finde, diesen Mix haben wir jetzt ja auch hier versucht zu fahren, also von diesen Methoden wieder auch den Trainern was mitzugeben. Und das ist ja das, was du heute auch sehr oft betont hast, was man dann damit macht, mit diesem Feedback oder mit diesem Feedforward, ist ja dann wieder einem vollkommen selbst überlassen, korrekt?
Absolut korrekt. Also es gibt ja auch da die verschiedensten Schulen. Der eine sagt, Feedback ist ein Geschenk. Der andere sagt, jeder Ratschlag ist ein Schlag.
Wer sagt denn das, Colin? Ich wüsste nicht, wer das
ist. Ja, keine Ahnung. Ich kenne da so einen. und das ist immer was, wie man damit umgeht. Also, ja, auch da hat mir meine Mutter schon gesagt, das Schönste an Kritik ist, dass man sich aussuchen kann, von wem man sie annimmt. Mhm. Ja, auch das ist ja eine Freiheit, die man gegebenenfalls hat. Und das ist aber was man lernen muss, auch Feedback zu filtern, auch rauszufinden, was wichtig für einen ist, auch gerade in dem Kontext, wie man sich selber sieht, vor allem aber auch, wie man selbst gesehen werden möchte. Und das sind da alles wichtige Faktoren, die da eben an dieser Stelle auch eine Rolle spielen, die wir aber, glaube ich, gut transportiert haben.
Ja. Und auch sich nicht, das war heute, finde ich, auch sehr gut, dass man nicht sofort versucht, sich rechtzufertigen, weil das passiert ja auch ganz oft, Colin. Weißt du, dann kommt irgendwas, Feedback, das finde ich auch wieder dieser Unterschied zu Feedback, zu Feedforward, zu dieser Methodik, dass man Dinge dann einfach hinnimmt, weil das ist ein ganz, ganz bewusstes Werkzeug in dieser Methodik Feedforward, das nicht zu kommentieren, sondern, puh, ja, okay, das ist jetzt das, was du mir sagst, das nehme ich an oder nehme ich nicht an, das suche ich mir aus, aber ich mache keine Verteidigungshaltung. Das passiert ja ganz, ganz oft bei Feedback. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Einfach mal zu sagen, puh, einen Schritt zurück, ich nehme das auf, denke darüber nach, reflektiere und dann die Guten ins Gröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Nein, umgekehrt, oder? Ist es irgendwie so halt. Und dann benutze ich das, was mir weiterhilft als Mensch.
Ja, weil wir das auch, denke ich, heute klar betont haben und dass die Teilnehmer ja von vornherein auch wussten, weil sie ja selbst auch Feedback gegeben haben. Es war ja jetzt nicht nur, dass sie bewertet wurden, sondern sie haben ja selbst auch einen anderen Teilnehmer bewertet, dass da für jeden von vornherein klar war, hier geht es ja nicht um Fakten, hier geht es um Meinung, sondern hier geht es darum, wie bist du bei mir angekommen? Und das wurde dann auch in diesem Feedbackbogen ja klar via Ich-Aussagen transportiert, so dass man, glaube ich, auch ganz entspannt damit umgehen kann, wenn die Meinung von jemand anderem auf einen eintritt und dann eben, was du gerade gesagt hast, man lehnt sich zurück, man hört erstmal zu und dann fängt man an, das zu analysieren und zu überlegen, ja, passt es zu mir, sehe ich mich genauso oder sehe ich mich völlig anders? Und dann muss man eben überlegen, was man damit macht. Aber es gibt da keinerlei Gründe, sich angegriffen zu fühlen oder dergleichen und dem deswegen auch keinen Grund, sich zu verteidigen. Und das haben die Teilnehmer heute alle sehr gut gemacht.
D'accord. Dann zum Thema Podcast. Diesen haben wir, ich, auch in den letzten 3 Monaten ein bisschen stiefmütterlich behandelt, auch unter dem Aspekt, dass Olympia war etc. Aber das sind ja alles schlussendlich Ausreden. Ich habe nicht so viele Folgen aufgenommen, wie ich aufnehmen hätte sollen. Und da wir ja jetzt wieder eine neue alte Mitarbeiterin haben, die Julia Eisenrieder heißt und mich hier sehr bewusst antreibt und anhält, diese Podcast-Geschichte mit dem nötigen Ernst wieder weiter zu betreiben, wird es jetzt auch wieder sehr, sehr regelmäßig kommen, die nächsten Podcast-Folgen. Wir haben jetzt auch schon weitere Gäste geplant. Und auch ein Aspekt, den wir jetzt beide, der dir auch wichtig ist, Colin, ist, dass wir in kurzen Formaten über technisch-taktische Inhalte sprechen, die dann immer als wiederkehrendes Segment in jedem Podcast vorkommen. Schildere mal da, wie wir uns das vorstellen können.
Ja, das sollen so kurze, wie nennt man, Snippets sein, so diese vielleicht 10, 15 Minuten Folgen, wo wir eben auch über so alltägliche Dinge sprechen, die uns in so einem Saisonverlauf oder in Trainerausbildung, die immer wieder Thema werden, die nicht nur uns beschäftigen, sondern eben ganz viele Leute, nicht nur Spieler, Trainer, sondern zu einem großen Teil aus meiner Sicht auch Eltern. Es gibt viele falsche Wahrheiten, viele Mythen, die so kursieren und auch vielleicht falsche Wahrheiten über unsere Handlungsweisen und unsere Philosophien, was wir so unter Gewinnen verstehen zum Beispiel oder was wir unter der Ausbildung eines Spielers verstehen. Und das sind so kleine Teile, über die wir immer wieder mal reden wollen. Und ich hoffe, dass es sehr informativ wird. Und wie gesagt, eben für jedermann, auch für Eltern, vielleicht sogar noch nicht mal nur für Eltern von Eishockeyspielern, sondern für Eltern grundsätzlich von Kindern, die im Sport unterwegs sind, weil wir da eben ganz viele Dinge thematisieren werden, die da aus unserer Sicht eine große Rolle spielen, wie Camp-Teilnahmen, wie eben, was ich gerade schon gesagt habe, wie ist das mit dem Gewinn? Wie sehen wir das? Sowas, was dich dann auch betrifft im athletischen Bereich, schießen Hanteln wirklich keine Tore? Ja, also das war ja, also all solche Dinge, wo wir einfach dann uns ein bisschen unterhalten werden über diese verschiedenen Themen.
Ja, einen Dialog und einen Diskurs auch haben, weil auch das, viele, die bei uns in der Trainerausbildung auch schon waren, wissen, dass wir sehr, 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 sehr große Überschneidungspunkte haben, aber es gibt auch immer wieder ein paar Dinge, die ein bisschen auseinanderdriften und das ist auch gut so und auch wichtig. Ich denke, wir beide haben eben aber auch einen Weg gefunden, auf diese Unterschiedlichkeiten auch bewusst einzugehen. Und das finde ich gut. Und das werden wir auch in diesem Podcast-Segment weiterführen. Damit ist dieser Punkt abgehakt. Und jetzt gehen wir vielleicht schon mal so ein bisschen inhaltlich in ein paar Dinge rein. Und zwar mit einer Frage. Colin Danielsmeier, gibt es irgendwas im Eishockey, wo du der Meinung bist, darüber wird nicht genug gesprochen? Boah, das ist eine gute Frage. Also bin ich ein bisschen stolz jetzt. Jetzt kommst du, Colin.
Das ist für deine Verhältnisse eine sehr unpräzise Frage, weil ich denke nicht, dass du das Eishockey im Allgemeinen meinst, sondern eher so das bei uns.
Nein, ich meine das Eishockey im Allgemeinen. Jetzt mach doch das nicht jetzt sofort wieder kaputt. Du könntest jetzt alles aussuchen, was du möchtest und jetzt engst du den Korridor für dich wieder ein. Aber die ganze Welt ist deine Auster.
Ja, aber wenn die ganze Welt meine Auster ist, da wird halt wirklich über alles Mögliche gesprochen. Und dann, dass ich mir herausnehme, dass über Dinge nicht genug gesprochen wird auf der gesamten weiten Welt, das ist halt schon schwierig. Deswegen würde ich trotz deines wirklich zuvorkommenden Vorschlags, dass mir die ganze Welt zu Füßen liegt diesbezüglich, erstmal das Ganze doch ein bisschen einengen und vielleicht so ein bisschen darüber reden, was mir hier so ein bisschen fehlt, wo wir nicht genug drüber reden hier in unserer Spielerentwicklung, was mir, während ich so Saisons mir anschaue und Mannschaften mir anschaue und Spielbetriebe mir anschaue, wo es mir da ein bisschen abgeht. Und da darf ich ja auch sagen, nicht nur mir, sondern eben uns auch. Das heißt, uns bezeichnet dann in dem Moment auch die Gruppe der Nationaltrainer, die Gruppe der sportlichen Leitung, der sportlichen Führung des DEB, weil wir uns über diese Dinge sehr, sehr viel austauschen und eben oft auch zu dem Schluss kommen, dass es an der einen oder anderen Stelle fehlt. Was da für mich ganz oben steht, ist, dass ich denke, dass Spielern nicht genug beigebracht wird. Ausrufezeichen. Und das ist eine ganz, ganz große Aussage, die ich aber gerne auch präzisieren möchte, weil man das so nicht stehen lassen kann.
Ja, wirklich, Colin. Vorher ist so, du bist so ein Partypooper und gehst wieder so auf so einen kleinen Horizont und dann machst du wieder so ein Ding auf. Wird nicht genug beigebracht.
Ja, ich glaube einfach, dass an vielen Ecken nicht genug beigebracht wird, weil ich glaube, dass viele Trainer denken, dass es nicht beigebracht werden kann. Ich sehe immer noch zu viel, dass Spieler aufgegeben werden, dass über Spieler gesagt wird, die verstehen das nie, die werden das nie können und. Und da geht es dann nicht um Schlittschuhlaufen oder sonst irgendwelche Dinge, sondern ganz oft das Einhalten von Prinzipien, die Art und Weise, wie gespielt wird. Und da denke ich einfach, dass da viel, 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 viel mehr möglich ist, als wir das denken. Und dass wir schon sehr früh den Stab über Spieler brechen und dass es dann dabei bleibt, weil wir die in Schubladen stecken und dass sich dann nicht mehr die Mühe gemacht wird, diese Spieler an vielen Stellen zu verbessern. Und das ist was, das liegt mir ehrlicherweise schwer im Magen.
Aber da musst du jetzt kannst du nicht so aufhören, das liegt dir schwer im Magen. Jetzt musst du schon Butter bei die Fische. Was liegt dir denn schwer im Magen?
Ja, für mich erstmal die Art und Weise, wie wir mit Spielerentwicklung umgehen. Was wir denken, was man beibringen kann, weil wir ja auch in vielen Fortbildungen darüber reden, in den Trainerausbildungen darüber reden. Und wenn wir fragen, ist zum Beispiel Spielverständnis, ist es eine Fertigkeit, sprich, ist es erlernbar? Da müssen wir schon ehrlicherweise sagen, dass die allermeisten Trainer sagen, ja, aus ihrer Sicht schon. Weil wir das natürlich auch dementsprechend darlegen, ne, über verschiedene Faktoren wie Wahrnehmung, Beurteilung und dann, wie wir das beibringen. Da gibt es ja schon Möglichkeiten. Und da hält sich aus meiner Sicht der Diskurs doch relativ gering, weil da wenig Widerspruch kommt etc. Und da muss ich sagen, ist halt das, was ich so sehe in Trainingsbetrieben oder in Spielbetrieben, das lässt jetzt für mich nicht unbedingt darauf schließen, dass es auch dementsprechend behandelt wird, als könnte man das. Weil dafür sehe ich, und das muss man jetzt einfach auch so konsternieren, in unseren absoluten Top-Ligen noch zu viel ganz schlechtes Eishockey. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Spieler technisch eventuell nicht in der Lage wären, Dinge umzusetzen, sondern dass offensichtlich wenig Prinzipien geschult werden, dass maximal noch Systeme vermittelt werden, aber die Spieler, die nicht im System agieren, dass die anfangen, dummes Zeug zu machen, dass sie als Beispiel, weil da haben wir jetzt drüber, ja, ich konkretisiere das gerne, weil wir da ja jetzt auch mit unserem neuen Bundestorwarttrainer drüber gesprochen haben, mit dem Sebastian, das ist einfach oft, dass Spieler oft aus Situationen und von Orten und aus Winkeln aufs Tor schießen, wo es einfach keinen Sinn macht. Und die haben diese Verhaltensweise und legen die nicht ab. Die machen das permanent weiter, permanent weiter, permanent weiter. Es gibt keine Möglichkeiten, Tore zu schießen aus diesen Situationen. Und das kann man besser machen. Und das kann man einfach auch beibringen. Und ab und zu, ja, da tut es weh, das beizubringen, weil das heißt, dass ich vielleicht mal einen Spieler auf die Bank setzen muss für 2, 3 Wechsel, wenn er zum 10. Mal aus einer völlig ausweglosen Situation das Ding einfach blind aufs Tor geschossen hat. Aber den Weg muss ich dann gehen, im Sinne, dass ich den Spieler besser machen möchte. Weil ich kann den Spieler nicht damit alleine lassen, weil der wird in der Liga kein Tor schießen und der wird in der nächsten Liga kein Tor schießen und in die übernächste Liga, wenn er sich nicht ändert, kommt er dann schon gar nicht mehr. Und wir denken immer, wir handeln gegen Spieler, wenn man mal eine kleine Sanktionierung ausspricht oder damit arbeitet, wie zum Beispiel, dass man mal 2 Wechsel sitzen bleibt. Aber da sind wir uns auch einig, davon ist jetzt noch keiner tot von der Bank gefallen, dass das passiert. Und das ist eben im Sinne des Spielers.
Colin, ich möchte nur einhaken, weil auch da, das sind wieder so Dinge, weil es für uns selbstverständlich ist, weil wir oft darüber sprechen. Aber von welchen Altersklassen sprichst du hier jetzt? Und auch diese Thematik, weil das ist ja auch eine Herzensangelegenheit, die dachte ich, wo du auch noch drauf kommst, weil über das zu wenig gesprochen wird, zumindest sagst du mir das immer, dass man Spielern bestimmte Dinge auch erlaubt. Und jetzt kommt die Frage, weißt du, das ist ja dann eine feine Linie, die man dann, eine sehr, sehr, ein schmaler Grat, den man geht, zwischen Fehler erlauben und dann zu sagen, ich weiß nicht, das war jetzt zu viel des Guten.
Ja, das ist dann mit Sicherheit eine feine Linie, aber nicht in dem, was wir hier gerade reden. Weil das ist ja kein Fehler. Also das Schlimmste ist, die meisten Leute, wenn er jetzt 10-mal aus einer Idiotensituation aufs Tor schießt, ohne Chance ein Tor zu schießen. Wenn ich in dem Moment aus einer Scheibe, die 100% mir gehört, mit einem Top-Bully-Spieler vielleicht noch eine 60% Scheibe draus mache, weil der Torhüter fängt die Scheibe, dann gibt's Bully. Und da müssen wir uns wieder drum streiten. Und vorher habe ich sie gehabt. Das ist in den Augen von vielen Trainern kein Fehler. Es macht nur einfach überhaupt keinen Sinn. Und da liegt ein bisschen der Unterschied. Was für viele Trainer ein absoluter No-Brainer ist, sind Fehler, wenn Scheiben verloren werden, die zu einem Alleingang führen oder dies oder das. Und da gebe ich dir recht, da sind wir dann oft zu engstirnig. Auf der einen Seite erlauben wir viel zu viel Mist und auf der anderen Seite sind wir dann ganz streng und erlauben Spielern zu wenig. Und das ist so dieser gesamte Weitblick, der gesamte Blick aufs Spiel und der gesamte Blick aufs Spiel, auf die Spielerentwicklung, der mir oft zu kurz kommt. Und ich weiß nicht, ob es Know-how ist oder ob dann vielleicht auch fehlendes Interesse ist, aber da haben wir noch ein Problem. Da sind wir noch nicht gut genug. Und da müssen wir aus meiner Sicht auch dran. Und du hast mich jetzt nach den Altersklassen gefragt. Und aus meiner Sicht betrifft das ganz, ganz viele Altersklassen. Und auch nicht nur die Top-Ligen, sondern je früher ich Spielern verschiedene Verhaltensweisen, die keinen Sinn machen, abgewöhne, desto besser ist das. Das heißt aber nicht, dass ich Spielern schon ganz früh verbiete, Dinge auszuprobieren. Wir reden ja oft drüber, ist zum Beispiel reifes Spiel für einen U13-Spieler ein Qualitätsmerkmal? Aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil der ist 12 Jahre alt, der muss nicht reif spielen. Später in einer Drucksituation, 2 Minuten vor Schluss, wenn wir mit einem Tor führen, die Scheibe in die Ecke zu spielen, sicherheitshalber und dann reif zu spielen, das kann ich immer noch lernen. Aber diese kleinen Feinheiten im 1-gegen-1, diese kleinen Feinheiten im Spiellesen, auch mal ein bisschen Risiko zu gehen, das sind für mich die Altersbereiche, wo ich das problemlos machen kann. Dass das hinterher weniger wird, wenn ich auch lernen muss, ein Ergebnis runterzuspielen, die Zeit zu spielen, Spiele zu gewinnen, das ist klar und das muss dann auch später beigebracht werden. Aber das ist auch nicht das, was mit dem Ganzen gemeint ist, sondern es geht darum, eben auch einem U13-Spieler klarzumachen, egal in welcher Liga du jemals spielen wirst, aber wenn du das machst, beispielsweise in Überzahl 1-gegen-1 gehen, das macht halt einfach wenig Sinn.
Aber Colin, dann möchte ich jetzt der Advocatus Diaboli nochmal sein. Eine dumme Angewohnheit, dumme Dinge zu machen, so hast du es jetzt auch plakativ ausgedrückt. Was ist denn, wenn der Trainer sagt, an der blauen Linie, mein Verteidiger spielt ein 1-gegen-1, ist dumm, macht man nicht bei der U13.
ja, gibt es aus meiner Sicht kein Schwarz und Weiß. Deswegen, das ist nicht per se dumm. So, wenn mir aber jetzt der Torwarttrainer sagt, von da, mit freier Sicht aufs Tor, schießt du bei keinem Torwart, es sei denn, der stürzt oder der hat vielleicht den Abend vorher hart getrunken, aber unter normalen Bedingungen schießt du von da kein Tor, dann macht es für mich keinen Sinn. Ich habe jetzt, du hast recht gehabt, ich habe das jetzt plakativ als dumm bezeichnet, aber es macht für mich einfach keinen Sinn. Ein 1 gegen 1 an der blauen Linie ist ja bewertbar. Wie ist der Abstand? Wie ist die Bewegungsrichtung? Wie ist dies und wie ist das? Und da kann ich nicht einfach sagen, das ist per se dumm, das zu machen. Es gibt mit Sicherheit 1 gegen 1 Situationen an der blauen Linie, die ganz, ganz, ganz wenig Sinn machen. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Es gibt aber auch ganz viele 1 gegen 1 Situationen an der blauen Linie, die unglaublich viel Sinn machen und die dann trotzdem nicht gespielt werden, weil pauschal gesagt wird, das Risiko ist zu groß, sie machen keinen Sinn. Und das hat dann mit Spielerentwicklung für mich wenig zu tun.
Wie schwer oder wie einfach ist das, Colin? Das finde ich, ist das eine hoch relevante und auch aus meiner Warte heraus sehr interessante Frage. Wo ziehst du die Grenze? Was ist nicht sinnvoll und was ist sinnvoll? Weil dir ist ja bewusst, Colin, dass auch viele Trainer, und das ist ja auch ein Thema, das wir oft ansprechen, für viele Trainer wäre ein 1 gegen 1, du hast es jetzt sehr gut dargestellt, für dich ist es bewertbar, aber für viele würden sagen, das ist sinnlos. Das macht keinen Sinn. Die wollen das nicht. Die wollen keinen, vielleicht auch keinen aktiven Verteidiger haben, etc. pp. Weißt du, was ich hinaus möchte, Colin? Wie schwierig dass das auch für Trainer ist und oder wie bringen wir das in diese Köpfe rein? Weil ich bin, da sind wir komplett einer Meinung, das weißt du auch, da reden wir oft genug drüber. Aber wie machen wir das? Auch für alle, die jetzt zuhören. Weil da gibt es ganz sicher welche und ganz, ganz sicher, die dann sagen, hat er schon recht, der Colin, aber trotzdem, boah, in der und der Situation, da kann er nicht 1 gegen 1 gehen oder das, da ist Class Out, ist da einfach besser. Oder das große Wort, das wir immer hören, Colin, da muss er einfach spielen, was immer das jetzt auch ist.
Ja, und das kann ja auch sein. Das ist ja an der Stelle, das ist ja das, was es schwierig macht, muss man ganz klar sagen. Es gibt Situationen, da macht einfach sehr viel Sinn, weil einfach dann die beste Lösung ist. Es gibt aber Situationen, da ist einfach nicht die beste Lösung. Und wir suchen ja Spieler, die die beste Lösung finden. Das Ding ist, also das ist für mich schwer. Das braucht man auch nicht irgendwie beschönigen, sondern da braucht man schon auch als Trainer eine gute Qualität, diese Dinge zu beurteilen. Was für mich aber ein größeres Problem ist, und da muss dann jeder Trainer für sich selber entscheiden, ob er das schwer findet, ist die Art und Weise, wie ich damit umgehe, was meine Philosophie angeht. Weil am Ende, wir reden ja über so viele Dinge, wo wir sagen wollen, Fehlertoleranz hoch und die Spieler müssen Dinge ausprobieren können. Und die Gegenargumentation, so blumig sie vielleicht auch manchmal dargestellt werden, landen am Ende immer in der Sackgasse, nämlich immer in der Aussage, ja, ist zu gefährlich. Das ist immer, am Ende geht es immer darum, ist zu gefährlich. Das heißt, am Ende geht es immer darum, dass Trainer Angst haben, Spiele zu verlieren. Und du weißt, ich habe in einem meiner Vorträge die Folie, warum werden Spieler nervös? Weil Trainer nervös werden. Warum werden Trainer nervös? Weil sportliche Leiter nervös werden. Und du hast vorhin die sportliche Leiterausbildung schon angesprochen, aber das sind so viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen, weil auch das muss man Trainern zugestehen und unglücklicherweise auch teilweise im Nachwuchsbereich, dass eben auch Jobs von Ergebnissen abhängig gemacht werden und da liegt der Fehler nicht unbedingt beim Trainer und dann ist es schwer, sich treu zu bleiben, aber man muss auch sagen, es gibt auch viele Trainer, die einfach gern gewinnen und die dann auch bereit sind, die Spielerausbildung hinten anzustellen und das ist eben aus unserer Sicht der falsche Weg. Da kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen. Und daran versuchen wir auch zu arbeiten und daran versuchen wir auch zu arbeiten, indem wir Dinge erklärbar machen, indem wir zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten darstellen für unsere Trainer, indem wir ihnen helfen und Hilfen geben, die Dinge zu beurteilen. Das ist ja, jetzt kommen wir zurück zum Anfang, das ist ja ein Angebot, was wir machen. Und egal ob in Fortbildung oder Ausbildung. Und ich glaube auch schon, dass man eine Entwicklung bei den Trainern sieht in diese Richtung. Ich glaube aber auch, dass es ihnen oft noch sehr schwer gemacht wird.
Von wem? Von den sportlichen Leitern? Von den Eltern? Von sich selbst? Von den Spielern? Von den Spielerinnen? Von wem?
Ja, you name it. Du, also das ist
you
ja
alles, name it. Alles. You name ja, it, Colin. Also you
alles,
name it.
Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, spielt ja eine Rolle. Ne, wenn der Vorstand in einem Verein, wenn der sagt, hey, nee, da müssen wir unbedingt gewinnen. Und jetzt müssen wir auch ehrlich sein, Karl, auch ein bisschen von uns, ja, weil wir immer noch auch Ligensysteme haben, wo es auf einen Abstieg gibt. Auch da ist mit Sicherheit auch von uns eine gewisse Rolle, die dahingehend gespielt wird. Da darf man auch, glaube ich, so ehrlich sein, dass das da eine Rolle spielt. Und es spielt auch eine Rolle für Vereine, weil Spieler wechseln, wenn Vereine absteigen und so, das ist einfach Teil der Wahrheit. Aber es gibt eben auch viele Bereiche, wo man da frei von sein kann und auch frei von sein muss. Das ist eben so. Und da sollten auch auch Vorstände frei von sein. Weil das ein Vorstand jetzt von einem U13-Trainer verlangt, dass der da jetzt unglaubliche Siege einfährt, das ist einfach, das muss einfach nicht sein. Und auch das sei nochmal gesagt, es heißt ja nicht, dass der nicht gewinnen darf. Wir wollen ja, dass die gewinnen. Aber wir wollen eben auch, dass sie auf die richtige Art gewinnen. Und wir wollen eben auch, dass sie die Ausbildung der Spieler nicht hinten anstellen und das Ergebnis eben nicht an vorderster Front steht, sondern wenn ich, und so ist ja eigentlich auch eine schöne Theorie, wenn ich halt 15 unglaublich gute U13-Spieler habe, dann sollte ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal ein Spiel gewinnen. Auch wenn vielleicht mal der ein oder andere Alleingang reinrutscht.
I name it. You named it. We named it. Gut, ich denke, bei dem sollten wir es jetzt auch mal belassen für den Anfang, weil wir haben ja noch einige dieser Segmente und dann können wir auch auf Teile dieses eindringlichen Rede von dir, Colin, dann auch eingehen. Hast du
Karl, gesagt? Ich möchte
ja?
schon...
Nein, was? Ja. Nein, was, Colin, was?
Sehr gut, hast du jetzt das Nein, Colin, was
der? Ich wollte, keine jetzt. Ahnung, ich weiß nicht, wo das jetzt hergekommen ist, ganz ehrlich. Ich habe dich jetzt angeschaut und dann dachte ich, sag es jetzt einmal mal.
Hast du getan. Ich will nur eine Sache, will ich noch ergänzen, weil das natürlich kontrovers ist, auch die Dinge, die ich jetzt gerade angesprochen habe und da ich mir auch schon vorstellen kann, dass da dann der eine oder andere sitzt und sich da vielleicht auch ein bisschen angegriffen oder ertappt fühlt. Und auch da, ich will nur einfach unsere Trainer, die wir in Deutschland haben, dazu einladen, diese Dinge mal zu durchdenken und zu überlegen, ob das, was sie tun, wirklich immer im Sinne der Spieler ist. Weil aus unserer Sicht sollte es das sein, gerade in der Spielerausbildung. Und das ist einfach eine Philosophiefrage. Und diese Philosophie haben wir bei uns. Und ich denke, deswegen muss man auch einige Dinge mal ehrlich ansprechen und wie gesagt eben auch die Leute einladen, dass man mal ganz neutral über diese Sachen nachdenkt. Und wir haben das ja mit dem Feedback vorhin schon angesprochen und da bitte ich auch alle, das einfach nur mal als Feedback zu betrachten, weil das Dinge sind, die ich mir nicht ausdenke, sondern weil es Dinge sind, die ich tagtäglich im Umgang auch mit Spielern sehe, die man in den Ligen mitbekommt, wenn ich mir anschaue, welche Spieler da spielen, welche Mannschaften da spielen. Und ich glaube, dass da viele Dinge sind, wo sich aus den falschen Motiven entschieden wird. Und ich glaube aber, dass wenn man da mal neutral drüber redet, ohne Emotionen, und das ist jetzt ein bisschen auch mein Problem, weil ich habe dabei Emotionen, weil ich eben die Spielerausbildung, ich habe das schon mal gesagt, ich werde schon teilweise zum militanten Spielerentwickler, weil mir das einfach so am Herzen liegt. Und deswegen bitte ich das auch an der Stelle zu entschuldigen. Aber wenn man neutral darüber nachdenkt, da gibt es einfach Dinge, die unglaublich viel Sinn machen und es gibt einfach Dinge, die nicht so viel Sinn machen. Und ab und zu bewegen wir uns noch oft in Räumen, wo Dinge wenig Sinn machen. Und da, wenn wir als deutsches Eishockey besser werden wollen, dann müssen wir da ran. Das nur nochmal dazu.
Fair. Danke, Colin. Danke an euch alle da draußen, die ja in den letzten Jahren immer wieder bei der Trainerausweiter und Fortbildung dabei waren. Alle anderen, die zuhören, Spieler, Eltern, wer auch immer. Du, pass auf dich, Colin. Bleib unbesiegbar und wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao, Colin.
Ciao.